Wir freuen uns sehr, Elder David A. Bettner vom Kollegium der Zwölf Apostel heute bei uns zu haben. Vielen Dank, Elder Bettner, dass Sie heute da sind.
Danke, Bruder Webb.
Wir freuen uns auch über Sie im Publikum und alle, die weltweit zugeschaltet sind. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sie haben sicher schon bemerkt, dass das heutige Format sich etwas von den üblichen Abenden mit einer Generalautorität unterscheidet. Vor einer Weile hat Elder Bettner erklärt, dass Unterweisen nicht Erzählen bedeutet, sondern dass Zuhören, Beobachten und Einschätzen dazu gehört. Natürlich müssen wir auch den Heiligen Geist einladen, uns zu unterweisen. In diesem Sinne haben wir das Format angepasst, um solch eine Erfahrung und diese Art Dialog erleben zu können. Daher möchten wir Sie bitten, im stillen Gebet den Heiligen Geist einzuladen, uns zu unterweisen. Wir freuen uns darauf, auf diese Weise gemeinsam dazuzulernen. Nochmals also herzlichen Dank. Wir steigen am besten gleich ein. Elder Bettner wird eine Reihe von Fragen beantworten und dann vielleicht selbst einige Fragen stellen, um sie einzubeziehen. Als erstes möchten wir das Thema persönliche Offenbarung ansprechen. Präsident Nelson hat kürzlich über die Bedeutung persönlicher Offenbarung gesprochen. Was haben Sie als Apostel damit selbst für Erfahrungen gemacht? Was können Sie uns dazu sagen, wie man persönliche Offenbarungen empfängt?
Mein erster Gedanke dazu ist, dass wir es uns oft schwer machen, persönliche Offenbarungen zu empfangen. Das Bündnis und die Verheißung lauten doch, dass der Heilige Geist immer mit uns ist, solange wir unsere Bündnisse ehren. Aber wenn wir darüber reden, klingt es so, als könnten wir die Stimme des Herrn durch seinen Geist nur ganz selten hören. Das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Als müsste ich nur diese vier Schritte abhaken. Wir haben überall Checklisten, wir haben Formeln. Erledigen wir diese vier Punkte, spricht der Heilige Geist zu uns und dann hören wir ihn auch. Da sage ich nur, Moment mal, wir sollten nicht versuchen zu erkennen, wenn es geschieht. Wir sollten überlegen, woran es liegt, wenn wir nicht hören. Der Geist sollte doch immer bei uns sein, nicht in jeder Millisekunde. Aber wenn man sein Bestes gibt, muss man nicht vollkommen sein. Wenn wir das beherzigen und keine ernsthaften Übertretungen begehen, können wir auf die Führung durch den Heiligen Geist zählen. Wir machen uns selbst das Leben schwer, wenn wir denken, ich muss etwas tun, um ihn zu erkennen. Eigentlich sollte er immer da sein. Außerdem fürchte ich, dass wir in der Kirche, vor allem in der westlichen Welt, denken, der Heilige Geist kommt auf aufsehenerregende und plötzliche Weise daher. Dabei spricht er mit leiser und sanfter Stimme. Und es geht meist um Kleinigkeiten. Man muss auch nicht in dem Moment der Offenbarung erkennen, dass man gerade eine empfängt. Weil wir denken, dass es eine große Sache sein muss und wir es erkennen müssen, steht uns all das im Weg, weil es genau das Gegenteil dessen ist, was wirklich bei einer Offenbarung geschieht. Für mich ist Nephi das perfekte Beispiel. Er ging hin und wusste nicht im Voraus, was er tun sollte. Ich finde an diesem Erlebnis so bemerkenswert, dass er es ja im Nachhinein aufgeschrieben hat. Er musste also zurückblicken und darüber nachdenken. Ich will jetzt nicht zu umgangssprachlich werden, aber heutzutage würde er vielleicht sagen, ich hatte absolut keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber er geht. Er geht und wird dabei geführt. Ich vermute aber, das war ihm nicht in jedem einzelnen Moment, in dem er vorwärts strebte, wirklich bewusst. Diese Geschichte steht im Buch Mormon ganz am Anfang, damit es jeder von uns bestimmt 48 Millionen Mal liest. Danach kommen gleich die Jesaja-Kapitel. Das war bestimmt Absicht. Man kommt bis dahin und bleibt stecken. Dann blättert man zurück und liest es wieder und wieder. Wir kommen aber nie auf den Gedanken, dass es so, wie es bei ihm lief, auch bei uns klappen sollte. Manche Mitglieder der Kirche haben panische Angst, dass sie einen Fehler begehen könnten. Lag Nephi etwa falsch, weil sie beim ersten Mal Lose ziehen ließ? Es ging ja immerhin schief. Aber er hat was daraus gelernt. Und seine Familie, sie bot ihr Gold und all ihren Besitz, ohne Erfolg. Auch daraus haben alle was gelernt. Es muss also nicht alles aufsehenerregend sein und zack, zack gehen und immer funktionieren. Ganz im Gegenteil wahrscheinlich. Doch irgendwie hat sich diese Denkweise bei uns eingenistet. Das bremst uns richtig aus.
Wunderbare Antwort. Gerade was den Unterricht mit jungen Leuten angeht. Das betrifft ja auch Offenbarungen durch die Führer der Kirche an die Mitglieder der Kirche. Es geht um unsere Einstellung und unser Verhalten gegenüber Offenbarungen, die an Präsident Nelson und andere Führer der Kirche ergeht. Können Sie uns etwas zum Umgang mit Offenbarungen von Führern der Kirche sagen?
Sehr gerne. Viele Mitglieder der Kirche staunen ja darüber, wie viel Offenbarung ergangen ist, seit Präsident Nelson Präsident der Kirche ist. Das klingt jetzt hoffentlich nicht sarkastisch, aber Gott sei Dank, denn unter Präsident Monson und auch unter Präsident Hinckley gab es weniger. Die neuen Programme werden schon seit Jahren oder Jahrzehnten vorbereitet. Das beste Beispiel für die Menschen heutzutage oder alte Männer wie mich ist vielleicht Präsident McKay, der in den 1950er Jahren schon die Bedeutung der Familie betont hat. In den 50ern und 60ern gab es Fernsehsendungen wie Father Knows Best oder Leave It to Beaver. Familienfreundlicher geht es gar nicht. Warum hat dann Präsident McKay damals die Familie betont? Weil es die Vorbereitung auf heute war. Würde man heute erst damit anfangen, wäre es 70 Jahre zu spät. Es ist also nichts Neues. Oftmals geht es bei Offenbarungen nicht ums Was, sondern vielmehr ums Wann. Präsident Hinckley, kleine Tempel. Jeder schreibt die kleinen Tempel Präsident Gordon B. Hinckley zu. Nach seiner Mission arbeitete er für die Kirche, für die Missions- und die Kommunikationsabteilung. David O. McKay sagte zu ihm, Bruder Hinckley, wir bauen in Europa einen Tempel. Wir müssen die heiligen Handlungen in vielen Sprachen vollziehen, und zwar gleichzeitig. Das war eine vollkommen neue Herausforderung. Gordon B. Hinckley hat dies nicht allein gestemmt, aber das war der Startschuss für audiovisuelle Mittel für die Darstellung heiliger Handlungen. In den 60er Jahren war er als Apostel in Asien. In einem Protokoll schreibt Elder Gordon B. Hinckley aus Asien, die für die heiligen Handlungen in den großen Tempeln in Utah verwendeten Methoden sind für das, was hier benötigt wird, nicht geeignet. Das war in den 60ern. In den 70er Jahren gehört er der ersten Präsidentschaft an. Unter Spencer W. Kimball werden die ersten kleinen Tempel gebaut. Dann wird Gordon B. Hinckley Präsident der Kirche. Und jetzt kommt's. Er ist gerade in Mexiko. Es bekümmert ihn, dass die Mitglieder dort nicht in den Tempel können. Er sitzt hinten im Auto und notiert auf einer Serviette eine Offenbarung. Darin ging es nicht um den Bau kleiner Tempel, sondern darum. Bis zum Jahr 2000 werden 100 davon da sein. Es ging um das Wann, nicht um das Was.
Danke, das hilft uns wirklich. Wir wollen ja jungen Leuten nahebringen, wie man Offenbarung empfängt und damit umgeht. Und auch wir wollen sie im eigenen Leben umsetzen und lernen, uns zu beraten und Offenbarung und Antworten zu erhalten. Das war also echt hilfreich.
Ich schlage vor, dass wir in Bildungsprogrammen der Kirche darauf achten, diese Formel, tun Sie diese drei Dinge, nicht zu vermitteln. Das Empfangen von Offenbarung ist mit Grundsätzen verknüpft. Jeder hier Anwesende und jeder Zuhörer kennt bestimmt Präsident Packers Ansprache über die schneeweißen Vögel. In seinen einleitenden Worten steckt eine wichtige Botschaft über Offenbarung. Sinngemäß sagte er, für die Vorbereitung meiner Ansprache, für das, was ich vermitteln wollte, blieben mir immer nur wenige Minuten zwischen meinen anderen Verpflichtungen. Zu meiner Vorbereitung gehörte unter anderem, auf dem Campus der BYU herumzulaufen. Ich ging zum Mesa-Gebäude und betrachtete es von außen. Dort sollte er nämlich sprechen. Dann meinte er, Harold P. Lee hat mich gelehrt, dass man Offenbarungen leichter erkennt, wenn man sich dort aufhält, wo sie benötigt wird. Er fügte nur noch hinzu, Präsident Lee hatte recht. Was meinte er damit? Wenn ich mich hier auf diesem Campus an Sie richte, ist es wichtig, hier nachzudenken, zu beten und Hilfe zu erbitten. Das ist auch das Thema für das Thema Betreuung sehr wichtig. Jeder meint, eine Textnachricht zu hinterlassen, reicht schon. Doch es gibt Anlässe, zu denen man bei jemandem daheim sein und ihm in die Augen schauen muss, weil man dort Eindrücke und Eingebungen empfängt, die man sonst nicht bekommt.
Großartig. Da fällt mir eine weitere Anwendungsmöglichkeit ein, was die Lehrer betrifft, wenn wir uns vorbereiten und für sie beten. Wenn wir über eine Aufgabe nachdenken, können wir dabei ihre Namen im Hinterkopf behalten, oder? Wir bereiten dann nicht einfach eine Lektion vor, sondern bemühen uns um Eingebungen für unsere Schäfchen.
Dabei bekommt man oft einen spontanen Einfall und es kommt einem ein Name in den Sinn. Vielleicht hat man ein vertrautes Gesicht vor Augen. Wenn ein Gedanke plötzlich da ist, ist es genau das, was Joseph Smith als plötzliche Anwandlung von Intelligenz bezeichnet hat. Die sind etwas Besonderes.
Danke. Jetzt hätte ich eine weitere Reihe von Fragen. Können wir das Thema wechseln?
Nein, jetzt will ich hier mal eine Frage stellen.
Na klar, nur zu.
Ist noch etwas unklar? Dann sagen Sie es mir bitte. Erst dann machen wir weiter. Wie haben Sie das gerade Gehörte verstanden? Bitte, reichen Sie das Mikro bitte nach hinten.
Verstehe ich das richtig? Es geht nicht darum, was man tun soll, sondern wann. Aber gelegentlich erhalten wir auch Offenbarungen über das Was, richtig?
Das eine schließt das andere nicht aus. Oftmals ist doch ziemlich klar, was zu tun ist. Aber wir wissen nicht, wann wir es tun sollen. Also kein Entweder-Oder. Beides zählt.
Verstehe.
Eine gute Frage. Schafft das Klarheit?
Ja.
Okay, jetzt hier drüben.
Danke. Etwas habe ich vielleicht noch nicht ganz begriffen. Um Offenbarung zu empfangen, sollen wir keine starre Liste abhaken, sondern uns eher an Grundsätzen orientieren, stimmt's? Denken wir aber an Joseph F. Smith, an Joseph Smith oder an Nephi. Sie lasen in den Schriften, hörten auf die Worte der Propheten, lasen wieder in den Schriften und dann empfingen sie Offenbarung. Ist das ein Grundsatz oder ein Muster?
Man weidet sich am Wort Gottes, um die Stimme des Herrn zu vernehmen.
Also ein Grundsatz.
Genau.
Danke.
Das Problem ist, wenn wir sagen, erledige diese drei Punkte, dann geschieht dies und das. Wir müssen auf den Herrn warten. Er schenkt, wir fordern nicht. Daher müssen wir seinen Zeitplan akzeptieren und nicht unseren einfordern.
So wie ich es verstehe, sollen wir so leben, dass wir immer für Offenbarung bereit sind, wenn der Herr bereit ist, sie uns zu schenken. Also
Moment, nicht bereit. Diese Wortwahl hieße ja, nein, wann immer sie kommt, sie leben mitten in der Offenbarung.
Stimmt, also haben wir täglich.
Moment, diese Aussage finde ich sehr wichtig. Wir dürfen nicht sagen, oh, ich muss jetzt mit meiner Arbeit aufhören und mich für den Empfang von Offenbarung bereit machen. Man ist immer mittendrin, damit sein Geist immer mit uns sei. Es gibt Menschen, die extrem sind. Sie wissen schon und Offenbarung wollen, welche Dose sie im Supermarkt kaufen sollen. Da ist ein wenig gesunder Menschenverstand ganz hilfreich. Wenn sich unser Alltag irgendwie von diesem fortwährenden Einfluss des Geistes entkoppelt, das passiert, wenn wir uns nach einem starren Schema richten, steht uns das im Weg und macht es kaputt. Aber ich habe Sie unterbrochen.
Ich glaube, Sie haben mal darüber gesprochen, wie man ständig mit Gott im Gespräch bleibt und wie wir morgens beten. Wie wir dann immer mit ihm in Verbindung stehen. So wie unser Herz immer von Liebe erfüllt sein kann, findet auch immer ein stilles Gebet darin Platz.
Denken Sie daran, wie Oliver Cowdery Joseph Smiths Schreiber wurde. Er hört von goldenen Platten und von Joseph Smith. Und in ihm keimt der Wunsch auf, ihn kennenzulernen. Woher kam dieser Wunsch? Abschnitt 6 von Lehre und Bündnisse handelt davon. Lassen Sie mich das eben kurz nachschlagen. Ja, genau. Abschnitt 6 in Lehre und Bündnisse. Nephis Erlebnis steht im 4. Kapitel des Buches Mormon. Es gibt wohl einen Grund, warum diese Erlebnisse am Anfang stehen. Wenn du Gutes tust, ja, und treu bis ans Ende ausharrst, so wirst du im Reich Gottes errettet werden, was die größte aller Gaben Gottes ist, denn es gibt keine größere Gabe als die Gabe der Errettung. Ich sage oft, sei einfach ein guter Junge oder ein gutes Mädchen und geh. Das kommt, wenn du Gutes tust. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, gesegnet bist du, hier ist Oliver gemeint, um des Willen, was du getan hast, denn du hast mich gefragt und siehe, so oft du gefragt hast, hast du von meinem Geist Belehrung empfangen. Wäre es nicht so gewesen, so wärst du nicht an den Ort gekommen, wo du jetzt bist. Siehe, du weißt, dass du mich gefragt hast und ich deinen Verstand erleuchtet habe. Die nächste Aussage in diesem Vers ist für mich der Schlüssel. Oliver wurde inspiriert, aber es war ihm überhaupt nicht bewusst. Er empfing eine Offenbarung und er hat es nicht einmal gemerkt. Also erging eine Offenbarung durch Joseph an Oliver, die ihm deutlich machte, dass er inspiriert worden war und eine Offenbarung empfing. Und nun sage ich dir dies alles, damit du weißt, dass du durch den Geist der Wahrheit erleuchtet worden bist. Das meine ich damit, dass wir mittendrin sind und nicht anhalten müssen, um Offenbarung zu erhalten. Vielen Dank.
Same question.
Nochmal die Frage, hilft Ihnen das weiter oder ist noch etwas unklar?
Für mich folgt aus diesen Grundsätzen, etwa Offenbarung an Ort und Stelle zu empfangen, für uns im Bildungswesen der Kirche, dass wir da sein sollen, wo die Schüler sind. Wenn wir unseren Beruf nur aufs Klassenzimmer, nur auf den Unterricht beschränken, können wir für unsere Schützlinge Offenbarung vielleicht nicht so empfangen, wie sie es brauchen. Also sprechen wir mit Priestertumsführern, rufen zu Hause an, gehen zum Fußballspiel, sind ihnen nahe, sehen nicht nur die Aufgabe, sondern schauen sie an und lernen sie kennen. Dann können wir sie unterrichten. All dies ist Teil unserer Vorbereitung, damit wir dann im Klassenzimmer mit größerer Macht und Vollmacht unterrichten können, nämlich der vom Heiligen Geist.
Die Fragen, die Ihre Schüler Ihnen stellen, sind für Sie eine große Quelle der Erkenntnis. Seit einigen Jahren nutze ich mein Tablet dafür. Fassen Sie das bitte nicht als Empfehlung auf, nur als Beschreibung, ja? Zum Beispiel bin ich erst kürzlich freitagabends mit 1700 jungen Leuten zusammengekommen. Ich gab ihnen eine Telefonnummer und sie konnten mir dann anonym Fragen aufs Tablet schicken. Das gleiche bei einer Andacht an der BYU Idaho. Im Auditorium saßen 15.000 Studenten. Die Veranstaltung wurde dazu noch im Radio und im Livestream übertragen. An dem Abend habe ich sage und schreibe 14.000 Fragen erhalten. Solche Fragen zu lesen, das ist eine großartige Lernerfahrung für jeden, der mit jungen Menschen arbeitet. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wo genau sie stehen. Wenn die Fragen anonym gestellt werden, erfährt man, was die jungen Leute beunruhigt und wobei sie Hilfe brauchen. Anfangs wissen wir noch nicht, wo sie stehen. Woher sollen wir also wissen, was wir sagen sollen? Das ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, finde ich. Weitere Fragen? Da drüben, ich hole mal das Mikrofon.
Just yesterday, I
Gestern erst habe ich mir diese Ansprache von Elder Holland angehört. Werft also eure Zuversicht nicht weg. Da ist die Rede von Oliver Cowdery und wie er die Gelegenheit zum Übersetzen verstreichen ließ. Elder Holland sagte damals, er ließ die einmalige Gelegenheit das eine Mal verstreichen, als er die Gelegenheit hatte. Daran musste ich denken, als Sie das Wann erwähnten. Was ich nicht weiß, ist, wenn wir wissen, dass wir etwas Bestimmtes tun müssen, wie können wir sicher sein, es zum richtigen Zeitpunkt zu tun? Ich zum Beispiel habe viele Schwächen und vermassle so manches. Sie haben ja erwähnt, wie Nephi erst das losgezogen hat und dann das mit dem Gold. Woher sollen wir wissen, dass wir es richtig machen?
Vermutlich wird ihm meine Antwort gar nicht gefallen. Nephi hat nichts vermasselt. Für ihn war es eine Lernerfahrung. Zeile um Zeile, Weisung um Weisung. Er wurde vorbereitet, zurückzugehen, wusste aber im Voraus nicht, was er tun sollte. Ich persönlich bin ziemlich einfach gestrickt. Wenn man sein Bestes gibt, sich einer Sache weiht, sich ihr hingibt, ruiniert man nichts. Weder Sie noch ich, sondern der Himmel hat das Sagen. Als Mitglied der 12 erhalte ich ständig Aufträge, die ich ganz unmöglich erfüllen kann. Man muss aber einfach vorangehen. Gibt man sein Bestes, wird man dadurch besser und groß gemacht. Nicht immer weiß man, wann die richtige Zeit ist. Man gibt einfach sein Bestes. Ich weiß noch, dass ich Präsident Hinckley oft Fragen stellte, da war ich noch jünger, und er sagte immer, ach, irgendwie klappt es immer. Ich glaubte das, dachte aber, na, das kann doch nicht schon alles sein. Mit zunehmendem Alter wird mir klar, eine andere Antwort gibt es nicht. Gott lässt sie nicht im Stich, wenn sie seinen Kindern beistehen, sie fördern und ihnen dienen. Wenn sie also ihr Bestes geben, wird es irgendwie klappen. Und sie werden dabei manches lernen. Sagen Sie mir bitte, war das jetzt blöd oder hilfreich?
Es war himmlisch.
Wohl kaum.
Danke.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Ist noch etwas unklar? Eine der wichtigsten Fragen für mich, wir kommen gleich zu Ihnen, aber denken Sie bitte an das hier. Hören Sie hier in unserem Gespräch auch das Ungesagte? Das, was weder in den Fragen noch von mir erwähnt wurde. Was von dem Ungesagten hören Sie? Jetzt zu Ihnen da drüben.
So, for the students, as I'm thinking how I'm going to teach that,
wie ich das meinen Schülern am besten nahe bringe. Immer mitten in der Offenbarung zu sein, sie als stetig sprudelnde Quelle im eigenen Leben zu haben. Wenn ich daran denke, was ich erst vor ein paar Stunden im Unterricht gesagt habe, alles falsch.
Da sind wir ja gerade noch rechtzeitig hier.
Eben erst habe ich 1. Nephi 11 besprochen und erläutert, wie Nephi hier Offenbarung empfängt. Jetzt würde ich gern die Zeit zurückdrehen und es anders erklären. Die Schüler hören also, dass sie sich in einem fortwährenden Zustand der Offenbarung befinden sollen. Was machen wir denn mit denen, die sich unzulänglich fühlen und die sich das nicht zutrauen?
Was denken Sie?
I feel that would be,
ich glaube,
for me as a student,
ich persönlich würde mir das als Schüler auch nicht zutrauen. Ich denke aber an, wenn ich dem Erretter näher komme in allem, was ich tue und mehr erkenne und an das Sühnopfer glaube, kann ich es schaffen, wenn ich dazu aufgefordert werde.
Hierzu ein Vorschlag von mir und Sie sagen mir, was Sie darüber denken, ja? Überlegen Sie nicht, was soll ich Ihnen erzählen? Viel wichtiger ist, was soll ich Sie fragen? Und nicht nur, was frage ich, sondern wozu fordere ich Sie auf? Widmen Sie einen Teil der Unterrichtszeit einer wirklich ehrlichen Diskussion. Das verunsichert uns alle. Helfen Sie mir. Was halten Sie davon? Es erscheint überwältigend. Wo würden Sie anfangen? Allein den Schülern diese Frage zu stellen, fordert schon zum Handeln auf. Sobald ein Schüler zu antworten beginnt, drückt er hierdurch seinen Glauben an Christus aus. Glaube ist ein Grundsatz, der zum Handeln anregt und Macht verleiht. Wenn wir in Übereinstimmung mit den Lehren Christi handeln, segnet er uns mit seiner Macht. Wir alle wollen Macht, damit wir handeln können. So funktioniert das nicht. Denken wir uns also nicht, was erzähle ich Ihnen, sondern vielmehr, wozu fordere ich Sie auf? Welche inspirierte Frage kann ich stellen, damit der Heilige Geist Einzug ins Leben der Schüler hält? Vorausgesetzt, sie sind bereit. Jeder Einzelne lädt den Heiligen Geist zu sich ein, um die Frage zu beantworten. Wir können das nicht. Der Heilige Geist schon. Es ist unsere Aufgabe, den sicheren Rahmen für dieses Gespräch zu schaffen und zum Handeln aufzufordern, damit der Heilige Geist der Lehrer sein kann. Was sagen Sie dazu?
Ausgezeichnet. Also, ich muss mich vorbereiten und im Einklang mit dem Geist sein, damit ich die richtige Frage stelle und Ihnen so helfe zu verstehen.
In der westlichen Welt neigen wir immer dazu, das Rezept für die richtige Frage gleich mitliefern zu wollen. Wenn man die Schüler gern hat, sie anschaut und ihnen zuhört, stellen sich die richtigen Fragen ganz von selbst. Fragen Sie doch, was Sie hier gehört haben. Was lernt ihr daraus? Alles, was Sie beobachten, versetzt Sie dann in die Lage, das wurde hier drüben schon angesprochen, Sie müssen herausfinden, wo Ihre Schützlinge stehen. Sie lernen ein wenig mehr darüber, wo sie stehen. Sie werden besser darin, zielgerichtet zu fragen und zu wissen, was sie sagen sollen. Mich macht es traurig, dass es treue Mitglieder der Kirche gibt, die alles tun, was sie können und was gut und recht ist. Und doch glauben sie, nicht gut genug zu sein, weil sie nie eines dieser dramatischen Erlebnisse hatten, von denen man in der Fast- und Zeugnisversammlung hört. Das habe ich schon mal woanders angesprochen. Das ist nicht normal. Sie sind normal. Man wandert so vor sich hin und gerät mal auf den falschen Weg, kehrt um und kommt wieder zurück. Ungefähr so soll es funktionieren. Hält man seine Bündnisse in Ehren und strebt vorwärts, dann ist alles gut. Und man ist ganz normal. Eine Schwester, die schon jahrzehntelang der Kirche angehört, sagte einmal zu mir, ich frage mich, ob ich wohl gut genug bin. Wie kann es sein, dass so viele Mitglieder der Kirche sich deswegen verrückt machen? Ich finde, sie zäumen das Pferd von hinten auf. Groß und dramatisch muss es sein. Und plötzlich, es soll in aller Munde sein. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Aber mir geschieht so etwas nicht. Also stimmt etwas nicht mit mir. Nein, sie sind normal. Man beachte, dass etwa Saul nicht durch das Licht oder Alma der Jüngere durch den Engel bekehrt wurde. Außer mit seinen Kindern sprach Alma der Jüngere selten, eigentlich nie über seine Begegnung mit dem Engel. Er sagte nur, ich habe gefastet, ich habe gebetet. Es war nicht der Engel, der ihn bekehrte. Gute Frage, danke. Ich hole nochmal das Mikro. Was hören Sie, das nicht gesagt wurde? Ergibt die Frage Sinn für Sie? Hallo? Erzählen Sie mir, was Sie hören. Da drüben. Würden Sie das Mikro bitte weiterreichen?
Ich höre, dass ich meiner Verbindung zum Himmel und der Beziehung vertrauen soll, die ich zu meinem Vater im Himmel und meinem Erretter habe. Vertrauen, dass sie mich in meinen Entscheidungen und im Umgang mit meinen Mitmenschen, meiner Familie und meinen Berufungen und Aufgaben leiten.
Ja, apropos Vertrauen. Lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren. Dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Nicht Vertrauen in sich selbst, sondern Vertrauen in Gott, um das zu erreichen, was keiner aus sich selbst heraus schafft. Gut beobachtet. Noch jemand?
Darf ich auch mitmachen?
Klar.
Und Sie beantworten meine Frage? Also das finde ich gut. Ich habe da zwei Gedanken. Erstens, Moroni 7. Alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, ist von Gott. Irgendwann merken wir, dass die Gedanken, die wir für unsere eigenen hielten, in Wirklichkeit vom Heiligen Geist kamen. Wenn wir uns bemühen, Gutes zu tun, werden unsere Gedanken und Wünsche vom Heiligen Geist gelenkt. Zweitens, und das ist interessant, hat Präsident Nelson einmal etwas zum Thema Offenbarung gesagt. Schütten Sie vor dem Vater im Himmel Ihr Herz aus, wenden Sie sich an ihn, dann hören Sie zu. Schreiben Sie auf, was Ihnen eingegeben wird, und setzen Sie es um. Wenn Sie das Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr tun, werden Sie in den Grundsatz Offenbarung hineinwachsen. Was mich angeht, die meisten Eingebungen sind mir bisher nicht beim Beten gekommen. Ich bete, denke nach und schreibe meine Eindrücke nieder. Inspiration kommt aber dann, wenn man an die Arbeit geht, während des Unterrichts zum Beispiel. Wenn man ein Kirchenlied singt oder sich mit jemandem unterhält, und so kommen die Antworten auf das Gebet. Es ist wirklich wichtig, den Menschen diesen Vorgang zu erklären. Er ist Teil unseres Seins und, wie Sie ja zuvor erwähnt haben, kein Erlebnis.
Wir wollen es linear haben. Ich spreche meine Gebete, jetzt kommt die Antwort. Es geht nicht so schnell und auch nicht so einfach.
Danke, das war echt nützlich.
Noch etwas. Was von dem Ungesagten hören Sie, ist noch nicht zu Ende. Wir müssen aufpassen. Wir haben Zuhörer auf der ganzen Welt. Offenbarung kann unterschiedlich vonstatten gehen. In vielen Teilen Afrikas sind bemerkenswerte Träume üblich. Ich kann nicht für Sie hier oder für die zugeschalteten Zuhörer sprechen. Ich selbst habe aber keine Träume wie einige der Träummitglieder in Afrika. Manchmal besuchen die Missionare jemanden oder treffen ihn auf der Straße und der Betreffende sagt: Euch habe ich in einem Traum gesehen. Ihr habt eine Botschaft von Gott. Ich möchte hören, was ihr mir zu sagen habt. Mir ist nicht bekannt, dass Missionare in Los Angeles täglich Ähnliches erleben. Was wir also auch beachten müssen: Beim Unterricht schöpfen wir vor allem aus eigener Erfahrung. Wir können den Menschen ein Muster aufdrängen, das sie so nicht kennen. Das heißt nicht, dass ihr Muster nicht gilt oder schlechter ist. Der Geist des Herrn kann sich auf unterschiedliche Weise mit Herz und Sinn eines Menschen verbinden. Hören Sie sonst noch etwas Ungesagtes? Da drüben.
Well, what I heard and what I felt, ich habe gehört und gespürt, dass es darauf ankommt, dass ich das Göttliche in mir verstehe und daran glaube, dass ich ein Kind Gottes bin, der mein Vater im Himmel ist und mich liebt, der sich meinen Erfolg wünscht und sich mit mir austauschen will. Und ich glaube, dass unsere Jugendlichen, insbesondere wenn ihnen klar ist, wer sie sind, wissen können, dass wir den Geist immer bei uns haben können, dass Offenbarung nie aufhört. Gott möchte mit uns in Verbindung stehen. Und wenn wir uns bemühen, Gutes zu tun und gut zu sein, ihm nahe zu sein, ist er immer da.
Herzlichen Dank. Noch jemand? Ja, bitte. Vielen Dank.
So, as we've been talking about,
es wurde viel darüber gesagt, dass wir oft in die Falle tappen und versuchen, einem starren Schema oder einem bestimmten Ablauf zu folgen. Ich frage mich, warum das wohl so ist und es so oft geschieht. Bestimmt kann das jeder von uns hier nachvollziehen. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass wir nicht genügend Selbstvertrauen haben, es allein schaffen zu können. Also verlassen wir uns gern auf ein Schema, das sich jemand anders ausgedacht und das sich bei ihm bewährt hat. Die Frage ist also wohl, wie wir unser Vertrauen in die Fähigkeit stärken können, selbst Offenbarung zu empfangen. Wie wir von einem Schema wegkommen, von dem wir gehört haben.
Meine erste Frage kennen Sie schon, nicht wahr? Was meinen Sie?
I guess, you know, any way I've increased my confidence.
Mein Selbstvertrauen ist immer durch eigene Erfahrung gewachsen. Aber ich denke, dass es bei so etwas schon schwierig ist. Hat man solche Erlebnisse nicht oft, kommt man nicht dazu, Selbstvertrauen aufzubauen.
Verstehe. Ich möchte ein Zitat vorlesen.
This is Joseph F. Smith.
Es ist von Joseph F. Smith. Eine vertrauenswürdige Quelle für jemanden, der gerade damit anfängt, sich zu fragen, wie entwickle ich dieses Vertrauen? Zeigen Sie mir Heilige der letzten Tage, die sich auf Wunder, Zeichen und Visionen verlassen müssen, um in der Kirche standhaft zu bleiben. Dann zeige ich Ihnen Mitglieder, die vor Gott keinen guten Stand haben und sich auf Glatteis begeben haben. Nicht wundervolle Kundgebungen werden der Wahrheit bei uns Geltung verschaffen, sondern Demut und treuer Gehorsam gegenüber den Geboten und Gesetzen Gottes. Das schafft jeder. Ich finde, das gibt Anlass zur Hoffnung. Wenn ein Präsident der Kirche solch scheinbar Einfaches und Gewöhnliches ins Feld führt, schaffe ich das. Das schafft jeder. Noch ein Zitat von Joseph F. Smith. Als Junge habe ich den Herrn oft gebeten, er möge mir doch etwas Wunderbares zeigen, damit ich ein Zeugnis bekam. Aber der Herr versagte mir die Wunder und zeigte mir die Wahrheit, Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, bis er mich die Wahrheit vom Scheitel bis zur Sohle erkennen ließ und Zweifel und Furcht mich völlig verlassen hatten. Er brauchte dazu keinen Engel aus dem Himmel zu senden und musste auch nicht mit der Posaune eines Erzengels sprechen. Durch die Eingebungen der leisen, sanften Stimme des Geistes, des lebendigen Gottes, gab er mir das Zeugnis, das ich besitze. Ich bin immer noch nicht ganz fertig. Ich glaube, jeder bekommt das hin. Jeder, der sich abmüht, ob jung oder alt, kann den ersten Schritt machen und tun, was Joseph F. Smith getan hat. Durch diesen Grundsatz und diese Macht gibt er allen Menschenkindern Erkenntnis von der Wahrheit, die dann bei ihm verbleibt und sie die Wahrheit erkennen lässt, wie Gott sie kennt, sodass sie den Willen des Vaters tun, wie Christus ihn tut. Das können noch so wundervolle Kundgebungen niemals bewirken. Verstehen Sie, was ich meine? Hilft das?
Ja, das hilft.
In der Kirche gibt es viele, die ein Licht auf dem Weg nach Damaskus sehen wollen, um glauben zu können. Wirklich? War Saulus denn in der Lage, auf die leise, sanfte Stimme zu hören? Bei ihm half nur eine geistige Kopfnuss. Wenn ich wie Alma der Jüngere einen Engel sehen könnte. Ernsthaft? Wollen Sie das wirklich? Alma war nicht bereit, die leise, sanfte Stimme zu empfangen. Joseph F. Smith sagt dazu, es ist nicht der Engel, es ist nicht das Licht, es ist die leise, sanfte Stimme. Machen Sie sich einfach ans Werk. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir dieses Vertrauen verwirken, wenn wir die Gebote nicht halten. Dann haben wir auch den Geist nicht mehr bei uns. So gibt es also junge Menschen, die umkehren müssen und andere, die so hart mit sich selbst ins Gericht gehen, dass sie sich niemals für gut genug befinden. Man muss nicht vollkommen sein. Gut zu sein, das Beste zu geben und vorwärts zu streben, reicht vollkommen aus. Beantwortet das Ihre Frage?
Ja, vielen Dank.
Was haben Sie für sich gelernt?
Sie meinen aus dem, was wir gerade gesagt haben?
Ja, aus den letzten 2 Minuten.
Ich habe gelernt, dass es nicht darauf ankommt, wie groß und beeindruckend das Erlebnis ist oder wie stark die Gefühle. Vielmehr kommt es auf das Kleine und Einfache an, das sich mit der Zeit aufbaut. Und das lässt sich nicht durch ein großes Erlebnis oder auch mehrere ersetzen, wenn man so will.
Und was haben Sie dazu gelernt, wie man jungen Leuten am Anfang dieses Weges helfen kann? Bei Ihrer Frage ging es ja genau darum.
Das Wichtigste ist, sich Mühe zu geben und sein Bestes zu tun. Und wir müssen nicht vollkommen sein. Wir müssen uns einfach nur bemühen, den ersten Schritt machen und darauf aufbauen. Wartet man jedoch ab, bis man meint, bereit zu sein, hat man nie das Gefühl, bereit zu sein.
Die Antwort auf ihre Frage wurde deutlich, als sie sich bemüht haben, sie selbst zu beantworten. Der Heilige Geist erleuchtet dann nämlich ihr Verständnis und erweitert ihren Sinn. Jetzt macht bestimmt jemand daraus ein Schema. Immer, wenn jemand einem eine Frage stellt, soll man antworten, nun, was meinen Sie? Man muss die Menschen ins Herz geschlossen haben und ernsthaftes Interesse zeigen. Bei Ihnen mag das funktionieren, bei jemand anders vielleicht nicht. Machen Sie also kein starres Schema daraus. Sie müssen offen sein für vieles, um jemanden vielleicht dazu zu bringen, dass er für sich selbst handeln und dazulernen will. Sehr gute Frage. Gut, was haben Sie jetzt vor?
Ich hätte noch ein paar Fragen, ist das okay?
Okay.
Zunächst ein kurzer Kommentar. Was wir gerade gelernt haben, ist überaus wertvoll. Es geht um das Muster. Das Gelernte soll nicht zum starren Schema werden. Aber wenn wir uns mehr auf die Schüler und ihren Fortschritt konzentrieren und weniger auf das, was wir sagen, ist das doch ein Grundsatz, oder? Ich hoffe, Sie achten auf das Muster und die Grundsätze, auf denen es beruht. Die Schüler stehen im Mittelpunkt, nicht das, was wir sagen. Danke, dass Sie das für uns erläutert haben.
Wenn man seine Schützlinge liebt und sich bemüht zu tun, was der Himmel will, wird man auf einfache Weise geführt. Die Fragen sind nicht schwer. Man möchte nur wissen, wo sie stehen. Man sorgt sich wirklich um sie.
Meine Frage baut tatsächlich darauf auf. Sie haben viel dazu gesagt und geschrieben, dass der Schüler und sein Fortschritt im Mittelpunkt stehen sollen. Können Sie uns vielleicht mehr darüber erzählen, wie man den Heiligen Geist in diesen Vorgang einbindet und nicht nur den Unterricht mit Worten füllt? Verstehen Sie, was ich meine?
Bestimmt unter euch einen zum Lehrer und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein, sondern lasst immer nur einen reden und lasst alle seinen Worten zuhören, damit, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut worden sein mögen und jeder das gleiche Recht habe. Bestimmt unter euch einen zum Lehrer. Vielleicht nicht unbedingt die Kernaussage dieser Schriftstelle, aber dennoch einen Gedanken wert. Nicht wir lehren, der Heilige Geist lehrt. Wir werden ermahnt, den Heiligen Geist zum Lehrer zu bestimmen. Darin liegt ein Muster, nicht das einzige, ein Muster ist, dass immer nur einer spricht und die anderen zuhören. Das klingt einfach und sieht vielleicht auch leicht aus. Es ist keine Fernseh-Talkshow, bei der alle dazwischen reden. Wenn die Teilnehmer sich sicher fühlen und Fragen und Zweifel äußern können, geht es nicht darum, von den anderen zu lernen. Stattdessen drücken sie gemeinsam mit den anderen ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus aus. Denn alle bitten, suchen und klopfen an. Wenn wir als Einzelner und gemeinsam Glauben auf diese Weise ausüben, laden wir den Geist ein. Mit Bestimmen ist nicht Ernennen gemeint. Wir können den Heiligen Geist nicht zum Lehrer ernennen, aber wir können ihn einladen, unser Lehrer zu sein. Neulich war ich bei einer Versammlung mit Missionaren. Nachdem wir eine Reihe von Themen angeschnitten hatten, fragte ich die Missionare, was von dem Ungesagten hören Sie? Diese Frage kennen Sie ja schon. Bereit für die Antwort eines 18-Jährigen, der seit 4 Wochen auf Mission ist? Er sagte, Elder Bettner, wenn ich etwas in Ihrer Stimme oder in der Stimme eines anderen Missionars höre, richtet es sich an alle. Spüre ich es im Herzen oder kommt mir ein Gedanke in den Sinn, weiß ich, es ist von Gott und nur für mich. Haut Sie diese Antwort nicht um? Wie lange mag es wohl dauern, jemanden durch Unterricht oder Rollenspiele dahin zu bringen, dass er mit 18 Jahren diese geistige Erkenntnis hat? Ich wüsste nicht, wie man das anstellen sollte. Lässt man sie also ihren Glauben ausüben und handeln, kommt der Heilige Geist ins Spiel und unterweist jeden Einzelnen und alle gemeinsam. Darum geht es, dass der Lernende im Mittelpunkt steht, aber dass der Heilige Geist eingeladen wird, die Rolle des Lehrers zu übernehmen. Wir haben hier eine Aufgabe. Wir müssen den Geist einladen und dafür sorgen, dass er zugegen ist. Nicht moderieren. Wir schreiben nichts vor. Wir moderieren nicht. Wir leiten an. Was der Heilige Geist dann bewirkt, ist bemerkenswert.
Ich will Ihnen hier nicht vorgreifen. Aber ich glaube, die Leute bemühen sich wirklich darum und dann tauchen Fragen und Hindernisse auf. Ist es in Ordnung? Können wir die Teilnehmer Fragen hierzu stellen lassen?
Aber sicher. Keine Ahnung, wo das Mikro jetzt ist. Wo ist es? Da ist es ja. Bruder Webb, beantworte jetzt gern Ihre Fragen. Bitte.
Thank you.
Vielen Dank.
I guess my question comes with
zu meiner Frage habe ich ein Beispiel. Die Frage lautet, wie können wir den Jugendlichen und uns selbst dabei helfen, zu erkennen, ob es der Geist ist, der zu uns spricht und nicht jemand anderes? Ein Mädchen kam einmal auf mich zu und sagte mir, ich sei der beste Seminarlehrer, den sie je gehabt hätte. Das tat echt gut. Dann meinte sie, wissen Sie noch, als Sie das und das gesagt haben? Ich entgegnete, das habe ich nicht gesagt. Aber wir haben doch darüber gesprochen und genau das haben Sie mir gesagt. Dadurch hat sich mein Leben für immer geändert. Wissen Sie noch, wann Sie das gesagt haben? Ich konnte mich tatsächlich an den Tag erinnern und war mir ganz sicher, genau das nicht gesagt zu haben. Eigentlich war das gar nicht unser Thema gewesen und sie hatte das, was ich ihr sagen wollte, total missverstanden.
Ich will sie nicht vom Thema abbringen, aber ist das nicht wunderbar?
Es war wirklich toll. Aber wie kann ich, als ich ihr sagte, das war nicht von mir, das hat dir der Geist zugeflüstert, wie kann ich ihr also helfen zu erkennen, dass sie schon eine wunderbare Beziehung zum Erretter hat? Und sie ständig in der Offenbarung lebt und sie auch von ihm empfängt. Darauf zu vertrauen, dass sie sie selbst suchen kann, den Alltag auszublenden und empfänglich für den Geist zu sein. Wie kann ich ihr helfen, das zu erkennen? Verstehen Sie, was ich meine?
Was können Sie sie bitten zu tun, damit sie sehen kann, was sie zuvor nicht gesehen hat?
Something that helps me, perhaps.
Etwas, was auch mir hilft, überlegen, nachsehen, aufschreiben. So weiß ich, was ich da erlebt habe.
Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Ich würde gern ein Beispiel bringen, damit es nicht nur aus der Luft gegriffen scheint. Das Mädchen hatte also dieses Erlebnis, bei dem sie etwas hörte, was eindeutig nicht gesagt wurde. Und sie haben ihr geholfen, das zu erkennen. Lassen Sie sie Ihr Erlebnis Revue passieren. Komm in ein paar Tagen wieder. Kommen dir vielleicht ein, zwei weitere Vorfälle dieser Art in den Sinn? Fällt dir vielleicht auf, ob es ein Muster bei diesen Vorfällen gibt und wie es geschehen ist? Sie soll darüber nachdenken. Wenn sie dann zurückkommt, haut sie sie mit etwas vom Hocker, wie, wenn ich etwas in den Stimmen aller höre, richtet sich das an alle. Wenn ich es als Einzige vernehme, ist es von Gott allein für mich. Unsere jungen Leute sind sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Probleme. Aber wir gehen davon aus, dass sie das sind, was wir ihnen immer sagen. Fordern wir sie zum Handeln auf. Sie werden erstaunt sein, was denen dann alles einfällt. Das Mädchen kenne ich nicht. Ich bin ihm nie begegnet. Ob das die richtige Frage ist, weiß ich nicht. Aber sie dient als Beispiel dafür, zu überlegen, was man vorschlagen soll zu tun, damit sie etwas lernen können. Denken wir nicht, wie helfe ich ihr oder welchen Auftrag gebe ich ihr. Sie schauen mich jetzt so fragend an.
Mir kommen andere Gesichter und andere Schüler in den Sinn, aber jetzt haben Sie mich wirklich nachdenklich gemacht.
Nein, das war ich nicht.
Sehr guter Punkt.
Haben wir dafür kurz Zeit? Was geht jetzt in Ihnen vor, wenn Sie darüber nachdenken?
Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Ich bade im Geist und bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich gründlicher nachdenke, und sich Eingebungen des Geistes einstellen. Hoffentlich sind wir bei ihr und anderen Schülern zu gegebener Zeit dann in der Lage, einen Prozess in Gang zu setzen, der sie erkennen lässt, dass der Geist ihr etwas eingibt.
Gut. Vielen Dank.
Anybody else?
Noch jemand? Sie wollen nur keine Frage stellen, weil Sie befürchten, dass ich sie gleich wieder zurückgebe, stimmt's? Bitte.
Wir haben heute viel über das Zuhören und Beobachten und Ähnliches mehr gesprochen. Was das Sehen und Hören angeht, sind wir wohl ganz gut. Beobachten und Zuhören liegt uns aber weniger. Können wir das näher beleuchten? Wird das überhaupt geschult? Wir sagen, dass man zuhören soll. Aber wir reden nicht viel darüber, wie man das anstellt. Können Sie uns helfen, bessere Zuhörer und Beobachter zu werden? Einen Blick für die Menschen zu bekommen und umzusetzen, was hier besprochen wird?
Die Antwort lautet nein, kann ich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, wie das geht. Ich schlage vor, Sie besorgen sich ein Buch Mormon. Die billigste Ausgabe. Lesen Sie es von der ersten bis zur letzten Seite durch. Verzichten Sie auf eine Computerstichwortsuche. Markieren Sie alle Stellen mit Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Tun Sie das gleiche in Lehre und Bündnisse und auch im Neuen Testament, in allen Schriften. Ich kann kaum mit Worten beschreiben, was daraus resultiert. Sie schlagen die Schriften als Suchender auf, der bittet und anklopft. Ihre Frage, wie kann ich sehen, was ich normalerweise nicht sehe? Wie kann ich hören, was ich normalerweise nicht höre? Vertiefen Sie sich mit diesen Fragen im Sinn in die Schriften. Dann unterweist Sie der Heilige Geist ganz persönlich und beantwortet sie. Ich habe die Antwort nicht. Ich kann sagen, schließen Sie doch Ihre Schüler einfach ins Herz. Und das wissen Sie. Aber wenn Sie so vorgehen mit den Schriften, werden Sie vom Heiligen Geist ganz individuell darin unterwiesen, wie die Antwort für Sie lautet. So bekommen Sie also Ihre Antwort. Nicht von mir. Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Wohl besser als bei einer direkten Antwort. Danke, dass Sie mich zum Handeln auffordern.
Dabei muss ich an ein Erlebnis mit meiner Frau denken. Susan ist und war schon immer die beste Besuchslehrerin in der Geschichte der Kirche. So wie sie ist dabei noch nie jemand vorgegangen. Es ist einfach unglaublich. Als Präsident Nelson von Höher und Heiliger sprach, horchte sie auf und wollte herausfinden, was damit gemeint war. Wir reden hier von Vereinfachung. Sind Sie bereit? Sie sagte, David, ich habe nachgedacht und gebetet und bin zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Ich kann erst dann jemanden betreuen, wenn die Betreffende mir sagt, was höher und heiliger für sie bedeutet. Einigen dieser Schwestern stand sie schon lange als Besuchslehrerin zur Seite. Dennoch suchte sie sie auf und fragte, was verstehen Sie darunter, dass das Betreuen höher und heiliger werden soll? Das ist wohl die einfachste und offensichtlichste Frage, die man stellen kann. Es stellt sie aber keiner. Deshalb muss man inspiriert sein, um so zu fragen. Was an Reaktionen auf diese Frage kam, hat Susan umgehauen. Der Ehemann einer der Schwestern etwa sieht es nicht gern, dass seine Frau in die Kirche geht. Sie sagte, ich möchte mit Frauen zusammenkommen, die dasselbe glauben wie ich. Könnten Sie es sich mit Ihrer Betreuungspartnerin einrichten, in den Tempel zu gehen? Am besten öfter als einmal im Monat? Ich brauche das. Und können wir danach essen gehen und einfach nur reden? Wie wäre es, wenn wir zur Generalkonferenz... Das alles hat die Schwester gesagt. Meine Frau hat der Schwester nicht gesagt, wo es lang geht. Die Schwester hat ihr gesagt, was sie unter Höher und Heiliger versteht. Es ging noch weiter. Wie wäre es, wenn wir jeden Monat eine Konferenzansprache nehmen und sie da zum Mittag treffen und die Ansprache besprechen? Susan meinte zu mir, was habe ich nur falsch gemacht, dass sie mir das früher nie erzählt hat? Sehen Sie, wieder die Schuldfrage. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist einfach höher und heiliger. Jetzt Sie sah jetzt etwas, was ihr zuvor verborgen geblieben war. Eigentlich ganz einfach. Wir machen es meist nur zu kompliziert. Noch jemand Fragen dazu? Gut.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieser Veranstaltung. Daher
wollen Sie noch ein paar letzte Worte verlieren oder etwas zurechtrücken?
Nein, nein. Ich glaube, ich spreche für uns alle. Wir verehren Sie und unterstützen Sie und danken Ihnen sehr für das, was Sie uns heute gezeigt haben. Dass der Heilige Geist zugegen war, um uns zu unterweisen und das Gehörte umzusetzen. Vielen Dank. Die letzten Minuten, solange Sie wollen, gehören jetzt Ihnen für einige Worte und Ihr Zeugnis.
Was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an alle denke, die diesen Abend mit einer Generalautorität hören, ist, wie sehr ich sie schätze. Ich schätze, wer sie sind, wer zu sein sie anstreben, was sie tun. Klar können wir alle besser sein, aber ich sage Danke. In dieser Evangeliumzeit der Fülle der Zeiten auf der Erde leben zu dürfen, ist ein Segen, wie er größer nicht sein kann. Ich danke Ihnen im Namen der ersten Präsidentschaft, des Kollegiums der 12 Apostel und des Bildungsausschusses der Kirche. Vielen Dank. Als ich vor etlichen Jahren in Rexburg war, besuchte uns Präsident Hinckley mit seiner Frau. Als Zeichen der Dankbarkeit für die Förderer und Geldgeber der Universität gab es ein Abendessen. Ich saß neben Präsident Hinckley und wir sprachen über seinen Zeitplan und all die Ansprachen, die er vorzubereiten hatte. Ein Moment lang lagen meine Hände auf dem Tisch und plötzlich tätschelte er mir die Hand und meinte, David, dies ist die beste Zeit in der Geschichte der wiederhergestellten Kirche. David, nicht einmal zur Zeit von Joseph war es besser. Auch nicht zu der Zeit von Brigham. Noch nie war die Kirche weltweit so angesehen und anerkannt wie heute. David, noch nie hatten wir so viel Mittel, dieses Werk weltweit voranzubringen. David, dies ist die beste Zeit in der Geschichte der wiederhergestellten Kirche. Und er lag richtig. Absolut richtig. Denken Sie, welche Segnungen wir gerade erleben. Dieses Jahr begehen wir den 200. Jahrestag der ersten Vision und in Papua-Neuguinea wurde ein Tempel angekündigt. Auch in Phnom Penh, in Kambodscha. Wer hätte das gedacht? Ich bin alt genug, um mich an Zeiten zu erinnern, als nicht daran zu denken war, Missionare in die Sowjetunion zu entsenden. Heute gibt es einen Tempel in der Ukraine und Missionare in ehemals kommunistischen Ländern. Dies ist die beste Zeit in der Geschichte der wiederhergestellten Kirche. In dieser Zeit kommt uns eine besondere Verantwortung zu. Das muss man ganz direkt sagen. Als ich Präsident der BYU Idaho war, gab es jeden Dienstag eine Andacht. Wirklich jeder Redner dort begann seine Ansprache mit den Worten, ihr seid die beste Generation. Ihr wurdet für diese Zeit zurückbehalten. Mir stand das bis hier. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich habe lange Zeit in Arkansas gelebt. Dort gibt es eine Redensart. Hebt man einen Stock auf, bekommt man beide Enden. Wenn die jungen Leute für diesen Tag zurückbehalten wurden, dann weil es viel für sie zu tun gibt. Wir sollen sie darauf vorbereiten, also haben auch wir viel zu tun. Und wir müssen dafür bereit sein. Dies ist die beste Zeit in der Geschichte der wiederhergestellten Kirche. Der größte Widerstand, die größten Chancen. Ich schätze sie, weil wir in dieser Zeit gemeinsam die Gelegenheit haben, Zeugnis zu geben, uns um andere zu kümmern und ihnen beistehen zu können. Je länger ich dieses Amt ausübe, desto weniger stellen mich Worte zufrieden. Aber ich bete, der Heilige Geist möge überbrücken, was zwischen meinen Worten und dem, was ich ausdrücken will, fehlt. Ich bezeuge, dass der Vater und der Sohn tatsächlich vor 200 Jahren Joseph Smith erschienen sind. Ich bezeuge, dass der Vater, unser aller Vater und der Urheber des Plans des Glücklichseins ist. Jesus der Christus, das weiß ich und davon lege ich Zeugnis ab, ist der einzig gezeugte Sohn des ewigen Vaters. Ich bezeuge, dass er lebt. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Ich bezeuge, durch den Propheten Joseph Smith wurden Priestertumsvollmacht und Schlüssel des Priestertums auf Erden wiederhergestellt. Das Erscheinen des Vaters und des Sohnes setzte die Wiederherstellung des Evangeliums in Gang. Ich bezeuge, dass diese Wiederherstellung bis heute fortdauert. Liebe Brüder und Schwestern, ich bezeuge Ihnen, dass all dies wahr ist. Wo auch immer Sie auf dieser Welt sein mögen, erflehe ich den Segen für Sie, dass Sie in Ihrem Wunsch zu dienen groß gemacht werden, dass Sie in Ihrer Aufgabe Kraft schöpfen und erleuchtet werden und Ihre Fähigkeiten zunehmen. Mögen Sie selbst, Ihre Familie und diejenigen, denen Sie dienen, jetzt und für immer gesegnet sein. Ich gebe dieses Zeugnis und bekunde Ihnen meine Liebe im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.